Warum wird der Kunde in 3 Jahren noch da sein? Das größte Risiko für den Erfolg ist der Erfolg. Mach das, wo du Lust hast.
123C Podcast mit Harald Grabner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des 123C Podcast Digitalisierung zum Hören. Ich bin Harald Grabner. Mein heutiger Gast bringt über 30 Jahre Führungserfahrung mit, davon rund 2 Jahrzehnte in einem der bekanntesten österreichischen Technologiekonzerne, zuletzt als Executive Vice President bei AVL in Graz. Heute ist er unterwegs als Business Navigator und Entscheidungsbeschleuniger bei Elevate Advisory. Ich begrüße Jens Bockenburg. Herzlich willkommen im 123C Podcast.
Harald, ja, einen schönen guten Tag. Es freut mich, dass ich hier sein darf.
Vielen Dank. Jens, bevor wir irgendwie anders einsteigen, will ich gleich die These auf den Tisch legen, um die es heute geht. Unternehmen scheitern heute nicht an fehlenden Informationen. Sie scheitern daran, digitale und technologische Veränderungen zu spät in klare und wirtschaftlich verantwortete Managemententscheidungen zu übersetzen. Jens, würdest du das unterschreiben oder etwas ergänzen oder hinzufügen?
Also generell, Harald, ist die These schon mal auch so breit aufgestellt, dass man sie am Anfang gut bejahen kann. Ja, ich glaube, wichtig ist, dass wir es etwas differenzierter auch betrachten, was ja dahinter steckt zwischen dem, was du gesagt hast, Digitalisierung und dem Bereich dessen, erkennt man es schnell genug, hat ja viel auch mit der Disruption zu tun, in der wir heute sind. Und ich denke, dieses Disruptionsthema, diese Veränderungen um uns herum sind ein ganz wesentliches Element dessen, was wir in den letzten 20, 30 Jahren in der Form und der Dimension und Vielfalt nicht erlebt haben. Ja, deswegen, ja, die These stimmt. Differenziert betrachtet muss man eben schauen, was konkret dahinter steckt.
Mhm. Aber bevor wir da in diese großen Themen einsteigen, möchte ich ehrlich den Mensch besser kennenlernen. Ja. Du hast einen Doppelabschluss als Diplom-Ingenieur Maschinenbau und Diplom-Wirtschaftsingenieur. Hat dieser Doppelabschluss sozusagen deinen Blick auf Führung und Transformation eigentlich verändert?
Also zunächst einmal, gute Frage, zunächst einmal war es für mein Leben sehr lehrreich, beides zu machen. Weil wenn man aus einem Maschinenbautechnikstudium kommt und wechselt in ein Wirtschaftsstudium, ist die Wahrnehmung eine komplett andere. Ja, man ist auch älter, aber das Wirtschaftsstudium hat komplett andere Mechanismen. Da geht es wirklich um Lernen. Und im Maschinenbaustudium war ja viel Logik und Erkämpfen etc. pp. Das mal als Einführung, und das hat was mit dem Thema auch oder der Frage zu tun, Führung. Ja, diese Bandbreite allein ist schon vorteilhaft. Und in jeder Führungsaufgabe, heute wichtiger denn je, ist es ganz relevant, dass man wirtschaftliche Grundkenntnisse hat. Man kann beste Technologie innovieren, man kann höchste Kompetenz haben. Wenn ich das nicht spiegele dahin, wie komme ich am Ende zu einem positiven Ergebnis, ist das als zu wenig. Und deswegen hat das geholfen und hat mir eine zusätzliche Breite an Erkenntnissen erlaubt, die ich auch immer wieder anwenden konnte und kann, erfreulicherweise.
Es ist ja, glaube ich, generell der Trend, dass man 2 Studien macht. Also die Schlaueren machen ja 2, ne? Meistens Wirtschaft und irgendwas Technisches in heutigen Zeit. Aber deine erste Station war ja Assistent des Eigentümers bei Hell Acoustics at Consult. Ein kleiner Weltmarktführer im Endeffekt, ja. Was lernt man denn so in einer Position, dass man in einem Konzern eigentlich nicht lernt?
Also erstmal bei Hell Acoustics und Hell Consult lernt man natürlich sehr schnell und sehr direkt die Entscheidungen des Eigentümers umzusetzen. Das ist ein ganz wesentliches Merkmal. Man lernt, und ich habe sehr schnell gelernt, auch mit der Persönlichkeit des Eigentümers zu agieren, auch darauf einzustellen von beiden Seiten. Das sind dann nicht immer Systematiken, die dahinter stecken. Das ist viel im positiven Sinne auch Bauchgefühl. Das war etwas, was in der ersten Rolle dort in dem Unternehmen entsprechend ganz, ganz prägende Erfahrung gewesen ist. Vielleicht nochmal ergänzend von der Einordnung, diese Rolle als Assistenz des Eigentümers oder des Gesellschafters habe ich dann übernommen, nachdem ich schon die ersten Meriten erwerben durfte im Bereich vom technischen Consulting. Das ist nämlich der Kern gewesen dessen, was wir gemacht haben. Und da kam dieses eigentlich sogar als zweiter Schritt.
Aber eine Pointe, die du gesagt hast, die ich bringen muss, ist ja der Inhaber Klaus. Ja. Hat ja beim Wechsel zu AVL gesagt, na, du wirst maximal 3 Jahre dort bleiben, weil das ja ein großer Konzern ist und du das nicht aushalten würdest.
Ja, richtig.
Das war also, ne?
Ja.
Aber aus den 3 Jahren sind die im Endeffekt ja 2 Jahrzehnte geworden. Was hält einen Unternehmertypen, so wie du einer bist, dich so lange in einem Konzern?
Also erstmal Folgendes, man muss ja erstmal definieren, sind die Merkmale von Konzern und warum hat es mich so lange dort auch so erfolgreich und zufrieden gehalten in der AVL und auch vorher bei der Firma LMS. Letztendlich verbindet man mit Konzernen häufig Administration, Verwaltung, mächtig, Bürokratie. So. Wenn du jetzt von Konzern sprichst und das im Zusammenhang mit einer AVL brauchst, dann repräsentiert das eine Größe, eine globale Aufstellung. Und das sind Merkmale, in denen man, und da steht natürlich eine AVL auch, sehr innovativ wirken kann. Das heißt, ein Merkmal ist natürlich zu sagen, egal wie groß ich bin, technologisch anspruchsvoll, Innovation, globale Erfahrung, sehr abwechslungsreich und, was ich sagen kann, kein Jahr von mir, weder bei der AVL noch bei der LMS, war das gleiche wie vorher. Und das ist natürlich auch reizvoll, ja, diese Veränderung. Deswegen versuche ich diesen Begriff Konzern einzuordnen. Ja, wie gesagt, Größe, globale Aufstellung, auch finanzielle Mittel sicherlich. Aber wenn die Innovationskraft nicht gewesen wäre, wenn die Veränderung nicht gewesen wäre, wäre ich sicherlich nicht so lange bei der AVL geblieben.
Der Wechsel von Stuttgart nach Graz und in die Steiermark war ja nicht nur ein Standortwechsel, es war ja auch ein Kulturwechsel, anderer Industrieraum, andere Strukturen, andere Tonalität. Was war damals für dich eigentlich der größere Moment? Der Kulturschock, die Neugier oder vielleicht die Erkenntnis, hier ticken die Dinge vielleicht ein bisschen anders und menschlicher? Wie war das damals bei dir?
Also erlaub mir das ein bisschen auszuholen, weil das war sicherlich rückblickend betrachtet der einschneidendste Moment in unserem Leben, also auch im Familienleben, mal von der Hochzeit und den Kindern abgesehen, aber wenn ich das in den beruflichen Kontext setze. Das heißt, als ich diesen Schritt gemacht hatte und meine Frau dann auch dem zugestimmt hatte, haben wir diese Überlegungen gar nicht geführt. Da ging es darum, eine globale Verantwortung zu übernehmen. Das stand im Vordergrund. Mhm. Und seinerzeit war meine und unsere Entscheidung, das kann ich nicht remote machen. Die Zeiten haben sich etwas geändert. Aber auch selbst heute würde ich es als Persönlichkeit nicht machen. Das heißt, das war ganz, ganz prägend. Mhm. Ich habe dann und wir haben erlebt, das Trennendste ist die gemeinsame Sprache. Warum sage ich das? Weil die Erfahrung, die wir gesammelt haben, ist die gewesen, wir sind nach Österreich gekommen und wir kannten die Steiermark, weil ich schon in meiner Tätigkeit in Deutschland für die AVL oft hier sein konnte und auch mitgestalten konnte. Das heißt, wir kannten schon die Steiermark und wir hatten sie natürlich erlebt als ein deutschsprachiges Land, wo alles ähnlich ist wie in Deutschland oder im Schwabenland. Großer Irrtum, weil, wie du es richtig sagtest, die Mentalität ist eine komplett andere. Das heißt, das war auch eine ganz wichtige Erfahrung für mich persönlich und für die Familie zu sagen, in einem Umfeld, was deutlich, sag mal, auch breiter ist, eine Akzeptanz von Dingen, nicht so highly competitive, wie man es im Schwabenland erlebt hat, wo auch die, und das möchte ich richtig verstanden wissen, Verbindlichkeiten einen anderen Charakter hat als im Schwabenland. Aber wir haben es geschafft, da einen sehr guten Weg zu finden und die Stärken daraus zu holen. Und das ist die Erkenntnis gewesen.
Okay.
Das heißt, also erstmal, ich bin Rheinländer, ins Schwabenland war schon ein Wechsel. Und dann dieser Wechsel in die Steiermark hat viel damit zu tun gehabt, was sind die Mechanismen, die vollkommen anders sind und wie schaffen wir es dann auch und wie wollen wir dort auch die Stärken. Weil es hat auch sehr, sehr starke Elemente, positive Elemente, auf die wir vielleicht noch eingehen werden. Sowohl Schwabenland als auch Rheinland, als die Steiermark. Mhm. Und das ist der Punkt, der uns sehr, sehr treibt.
Okay. Aber wann war für dich irgendwie endgültig klar, dass du der Steiermark angekommen bist? War das die Sprache, die du dann verstanden hast oder irgendwann sozusagen das Ereignis, das überall das Kübels Kernöl drinnen ist?
Also ich oute mich, die Sprache verstehe ich immer noch nicht. Okay. Generell meine Frau deutlich besser. Ja. Okay. Das heißt, es war nicht die Sprache. Yeah. Nein, angekommen bin ich dann, als ich diese Netzwerkmentalität wirklich auch verstanden habe, weil dieses Netzwerken auch sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich wirklich etwas war, wo wir uns sehr wohl gefühlt haben. Und auch sehr wiederfinden. Mhm. Und wir haben das haben wir auch erlaubt, an der Stelle zu sagen, ein privates Umfeld vorgefunden im ländlichen Bereich, wo ich zu meiner Frau einmal gesagt habe, egal wann wir hier wieder weggehen, wir wissen aber, die Menschen haben das Herz am richtigen Fleck.
Okay, super.
Und da haben wir schon gespürt, dass wir wirklich angekommen sind. Verstärkt ist es dadurch nochmal, dass meine Frau dann nach langem Streben dorthin 2018 eine eigene Hausarztordination aufmachen konnte. Das bringt auch mal eine sehr, sehr starke Verwurzelung.
Ja, klar. Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich bin ja auch, wie du weißt, gebürtiger Steirer, aufgewachsen in der Oststeiermark, dort, wo der Zwieback herkommt.
Okay, ja. Und der Krähen, glaube ich, gell?
Ja, nein, Feldbach, ja, genau. Also dort in der Umgebung. Und ich komme ja ursprünglich auch aus einem Familienbetrieb, ja. Und diese Mittelstands- und Familienbetriebsprägung ist ja bei mir genauso präsent wie bei dir, die Konzernprägung, des Wortes. Und deswegen ist es für mich auch wichtig, auch seine Grundlage, diese Konzernwelt vielleicht auch für den Mittelstand zu übersetzen.
Ja,
das ist sozusagen
auch
meine Welt. Wenn man dich so erlebt, wo holst du dir eigentlich den Ausgleich? Familie, Sport, Natur? Ist es doch ein sehr stressiger Job, den du machst?
Ja, das ist richtig. Ja. Die Kombination ist es sicherlich, also am wenigsten Sport. Mhm. Ja, da bin ich sicherlich nicht Mainstream. Mhm. Ja. Aber du hast es angesprochen, Familie, Freunde, Ausgleich auch durch Reisen, einfach Freiräume suchen, ist ein ganz wichtiges Thema. Und was mir auch wichtig ist zu betonen, viel der Stärke kommt auch schon wirklich durch ein Wertesystem, was schon gelungen ist, in den unterschiedlichen Unternehmenskontexten, in unterschiedlichen Rollen voranzubringen, zu leben, auch umzusetzen. Und das geht nur mit einem Umfeld, auch im privaten Bereich, was entsprechend stark ist.
Ja.
Ohne dieses Umfeld und ohne diese auch Konsequenz in diesen Bereichen wäre das sicherlich nicht so möglich gewesen, ja, durch diese lange Zeitraum.
Aber eine Frage noch zum Abschluss dieses Kapitels. Wenn du deinen 30 Jahre jüngeren Ich als frisch gebackener Ingenieur eine andere Art geben würdest, was wäre denn das?
Mach das, wozu du Lust hast.
Okay.
Ganz wichtig.
Okay.
Ja, meine Planung am Anfang, wie meine Karriere aussieht, ist komplett anders verlaufen.
Mhm.
War das schlecht? Nein, im Gegenteil, es war sehr gut. Aber macht einfach, wofür ihr Lust habt. Mit Leidenschaft, mit Verbindlichkeit. Und dann wird sich etwas ergeben, was für euch gut ist.
Auf dem Campus 02 wurde ja sozusagen auch unterrichtet. Wir kommen dann später noch darauf zu sprechen.
Ja.
Ist ja so, dass ja auch viele Studierende wahrscheinlich auch auf der Suche sind nach dem Sinn des Studiums und dem Sinn des Lebens.
Ja.
Nimmst du das dort auch so wahr oder nicht? Oder?
Ja.
Oder wissen die schon, was sie wollen?
Sie wissen schon auf der einen Seite, was sie wollen. Ich glaube, die Generation heute weiß sehr viel, was sie möchte, aber trotzdem sind sie auf der Suche nach dem Sinn. Das ist für mich kein Widerspruch.
Okay.
Ja, sondern ich glaube, das ist einfach auch die Kombination. Und unabhängig davon, wie sich die Dinge entwickelt haben, ist das eigentlich, ehrlich gesagt, Harald, auch nicht anders, als es bei uns gewesen ist.
Okay.
Ich glaube, wir wussten auch schon, was wir wollten.
Ja.
Zumindest war es bei mir so, aber was der Sinn dahinter ist, war auch eine Sache, wo ich dann erst hinterher auch tiefer eingedrungen bin, ehrlich gesagt. Ja, man merkt es.
Ich habe ein paar Jährchen gebraucht, bis ich gewusst habe, was ich möchte. Ja, schon ein paar Jahre, ja, genau. Es war schon. Ich habe nicht gleich mit 18, 19 zu studieren begonnen, sondern erst später, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte.
Okay, ja, verstehe.
Genau. Kommen wir zum blinden Fleck, unserem roten Faden heute. Er hatte mehrere Bedeutungsebenen und wir gehen die einfach gemeinsam durch. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wenn Konzerne einen gewissen strukturellen Vorteil haben, warum sehen denn wir dann zum Beispiel immer wieder Beispiele von großen Unternehmern, die die Veränderungen verschlafen? Woher kommt das?
Ein Stichwort ist Legacy.
Okay.
Ja, das geht einem im privaten Bereich so, geht im unternehmerischen Kontext so. Und ich glaube, dass das bei großen Unternehmen, wo Konzernen nochmal eine andere Dimension hat, Legacy bedeutet, ich habe schon vieles gemacht, ich war in vielen Dingen erfolgreich und aus absolut nachvollziehbaren Gründen gibt es eine deutlich stärkere Tendenz, daran festzuhalten, als wenn ich neu in ein Business hineingehe. Ja? Und ich bewerte viele Dinge auch aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, was ich auch persönlich mache. Das ist sicherlich ein wesentlicher Grund. Der zweite Grund möglicherweise ist auch, und du hattest es, glaube ich, an deiner Einführung auch gesagt, vermeintlich helfen uns ja mehr Informationen, bessere Entscheidungen zu treffen und auch schneller zu erkennen, dass Veränderungen auftreten. Mhm. Das ist möglicherweise falsch.
Mhm.
Es ist viel wichtiger, dann die richtigen Informationen zu haben. Und gerade in der heutigen Zeit möglicherweise ist die Vielfalt von Informationen, die auch auf das Management eintrifft, eher hinderlich. Weil dann noch herauszukristallisieren, was ist relevant, was verändert sich, wie hoch ist die Geschwindigkeit dieser Veränderung, ist nach meiner Einschätzung schwerer geworden. Früher war das schon dort, auch in meiner Erfahrung, einfacher.
Mhm. Aber wie viel Analyse reicht aus? Du hast ja auch gesagt, es ist auch eine Riesengefahr, wenn man den blinden Fleck nicht sieht, und der entsteht ja auch, wenn man sozusagen in der Analyse verharrt, ja, und sozusagen nur mal an den Analysen glaubt, oder?
Also ich möchte dir die Frage nicht direkt beantworten, ja, wie viel Analyse ist gut. Ich möchte es anders beantworten. Ich möchte sagen, immer im Kopf zu haben, was ist die Implikation auf die Umsetzung. Was habe ich für die Idee für die Umsetzung? Mhm. Ich möchte es auch ein bisschen aus dem unternehmerischen Kontext herausheben, wenn ich jetzt auch schaue, wie wir in Europa diskutieren derzeit über wirtschaftliche Schlagkräftigkeit, mhm, Perspektive. Die Analyse ist mir viel zu intensiv. Wir reden viel zu wenig davon. Was wollen wir eigentlich umsetzen? Mhm. Woran glauben wir, dass wir es umsetzen? Auf welcher Basis starten wir dann auch in diesem Bereich an Umsetzung? Mhm. Und das ist auch etwas, was vielleicht in dieses Thema blinder Fleck einzahlt. Wenn ich nicht den Mut habe, in diese Umsetzung zu geben, mhm, und nicht den Mut habe zu sagen, ich starte damit, und wenn ich feststelle, es ist falsch, ändere ich es wieder, ist natürlich der blinde Fleck ein Thema, das sehr relevant ist.
Mhm. Was würdest du eigentlich einem mittelständischen Betrieb raten, der im Endeffekt keine Ressourcen hat, ein Frühwarnsystem aufzubauen, der weder das Budget noch die Strukturen des Konzerns hat? Was würdest du dem raten? Woran merkt er, dass er im Endeffekt jetzt irgendwie einen blinden Fleck im Unternehmen hat?
Also es hilft sicherlich Austausch, Netzwerken, ja, erstmal. Okay. Das heißt, immer wieder in ein Umfeld sich zu bewegen, was auch nicht nur Mainstream ist und wo es nicht nur sich in der Komfortzone bewegt, sondern sich auch Peers zu suchen, die auch anders denken, die auch Kompetenzen haben, wo man denkt, das sind schon zukunftswichtig. Also das ganze Thema Netzwerk, Erfahrungsaustausch ist ein ganz, ganz wesentliches Element, was eine Rolle spielt. Ja? Das kann auch einige Analysen und Daten ergänzen. Mhm. Man sollte es nicht komplett ersetzen. Man sollte immer den Lackmustest machen. Sind da auch wirklich Zahlen, Daten, Fakten. Ja? Okay. Das ist das Netzwerken. Zweiter Punkt ist der, ich bin der festen Überzeugung, um sich herum auch junge Menschen zu haben, ja, die von Natur aus eine ganz andere Ambition haben, Dinge neu zu entdecken, hilft auch.
Okay.
Ja, das ist ein zweiter Punkt. Was mir persönlich immer extrem geholfen hat, ist zu reisen. Ja, mhm, und zwar beruflich zu reisen. Also anstrengend, extrem anstrengend, gerade global, gerade in den letzten Jahren. Aber jedes Mal von einer Reise kam ich mit neuer Erkenntnis raus und zurück. Und vielleicht mal eine Anekdote. Ein Standort von uns ist ja in China. Und in China war ich sehr häufig, durfte ich sehr häufig sein. Und dort habe ich dann beim Abendessen mit den Kolleginnen und Kollegen von der AVL China verstanden, warum die Elektrifizierung dort erfolgreich ist.
Mhm.
Nämlich nicht primär wegen des Antriebs, sondern die haben gesagt, nein, die jungen Leute kaufen die Fahrzeuge, weil sie mit dem Handy im Fahrzeug das erleben, was sie auch am Handy erleben.
Mhm.
Dass die einen elektrifizierten Antrieb haben, ist für sie vollkommen sekundär.
Okay.
Also das ist so eine Anekdote, die sagt, das ist ja eh klar, aber diese Interaktion mit Menschen, die da nah am Puls der Zeit sind, die hinhören, die in der Gesellschaft drin sind, hilft dann.
Okay, aber wenn ich jetzt ein Mittelständler bin, gibt es irgendwelche Signale, wo ich merke, vielleicht zu spät, dass der Markt schneller geworden ist? Und bin ich da irgendwie eingeschränkt in meinem eigenen Denken? Was glaubst du, warum viele Mittelstandsbetriebe diese blinden Flecken wirklich übersehen?
Also erstmal möchte ich Folgendes sagen, ich weiß nicht, ob es viele sind. Es sind die im Fokus, wo diese Schwierigkeit auftritt, muss man auch fairerweise sagen. Es sind ja sehr viele erfolgreiche mittelständische Unternehmen. So. Aber auf deine Frage zurückzukommen, egal in welcher Branche man ist, es ist wichtig zu erkennen, was sind eigentlich die Geschwindigkeitsfaktoren in meiner Umgebung, die mein Geschäft beeinflussen. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Messgrößen. Also, und da gibt es disruptive Effekte. Ich meine, unsere Branche war halt disruptiv davon getroffen, dass es politische Entscheidungen gab. Das ist das Schwierigste, aber das ist eigentlich nicht das Normale, das ist ja viel technologisch. Mhm. Und dazu schauen, was verändert sich sehr, sehr schnell. Wenn ich feststelle, im Bereich jetzt, als damals OpenAI, ChatGPT herauskam, wie schnell sich das geändert hat, da muss ich mir darüber Gedanken machen, was bedeutet das? Muss ich mich genauso schnell verändern? Und wenn ich es nicht tue, dann wird es auf mein Geschäftsmodell Auswirkungen haben. Ja,
okay.
Das ist auf jeden Fall eine Orientierung, die eine Rolle spielt.
Okay.
Ja. Wenn man es in den Zahlen merkt, ist es meistens zu spät.
Mhm.
Ja, weil dann zu reagieren in der Veränderungsgeschwindigkeit, die heute generell in den Industrien und in unserer Welt existiert, man muss eigentlich ein anderes Frühwarnsystem haben. Und das ist eben diese Veränderungsgeschwindigkeit für sich zu definieren. An welchen Faktoren mache ich die fest?
Aber sitzt der blinde Fleck dann häufiger im System, in der Kultur oder in der Führung?
Das hängt sehr vom Kontext ab.
Okay.
Das hängt sehr vom Kontext ab. Das kann man so nicht generisch beantworten. Aber du hast die drei Elemente angesprochen, die wesentlich sind. Und das muss man für sich selber entscheiden, wo sehe ich, dass bei mir in meinem Umfeld da der größte Einfluss drauf besteht, auf den blinden Fleck. Ja.
Deine Konzernwelt, die Automobil- und Technologiezulieferindustrie, steckt ja mitten in einer der größten Umbrüche ihrer Geschichte. Der Wandel zum Software-Defined Vehicles, wie man es schon bezeichnet. Wie erlebst du denn diesen Umbruch jetzt ganz von deiner Person heraus?
Also das ist eine sehr gute Frage, extrem disruptiv. Für mich ist es auch eine persönliche Disruption gewesen, weil ich im Rahmen der Veränderungen und der strukturellen Anpassung auch selber entschieden habe, dann im Oktober des letzten Jahres zu sagen, die Verantwortung für die Geschäftsführung kann ich nicht übernehmen. Ich übernehme eine neue Rolle in der AFL, die sehr stark in Richtung Software-Transformation gibt. Mhm. Also das auch mal ein Indiz dafür, was diese Disruption bedeuten kann. Es schüttelt uns komplett durcheinander. Es schüttelt die gesamte Branche durcheinander. Und das in einem Ausmaß, wie wir sie nicht kennen, wie ich sie nicht kenne. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und das ist jetzt keine Überschrift alleine, sondern es geht in die Grundfesten dessen unserer Geschäftsmodelle. Es geht in die Grundfesten der Kompetenzanforderungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es geht in die Grundfesten auch von Verhaltensweisen in Unternehmen, die sich auf einmal komplett drehen.
Okay. Ja,
wenn man technologisch innovativ ist, dann ist das Thema nachhaltige Forschung, Entwicklung hat einen sehr, sehr hohen Wert. Wenn ich dagegen stelle, aber jetzt die Veränderungsgeschwindigkeit, aber den wirtschaftlichen Druck auf der anderen Seite, da muss ich dann eine ganz andere Balance finden, als ich das in der Vergangenheit gehabt habe. Das ist das eine. Was ich aber auch erlebe, und das ist mir wichtig, das zu ergänzen, ist, zurückkommend auf das Thema Analyse, die Kommunikation ist extrem stark problemfokussiert.
Okay.
Wenn man die ganzen Kanäle sich anschaut und sich anschaut, was dort über die Automobilindustrie geschrieben wird, da kann man sich ja nur noch einsagen.
Ja.
Ja, da wirklich den Mut zu haben und eben den Blick nach vorne zu wickeln und sagen, was nehmen wir jetzt da raus, was ist jetzt auch für uns ein zukunftsfähiges Bild, ja, ist sehr schwer, weil es gibt die Sicherheit nicht, aber wenn wir das nicht machen, und das ist eine ganz neue Aufgabe auch für die Industrie, dann können wir auch die nicht mehr mitnehmen, die eigentlich uns in die Zukunft mittragen wollen. Und das ist eine Sache, die jetzt gerade uns auch sehr, sehr stark trifft. Das heißt, von einer Welt, wo wir die Erfahrungen hatten, wo wir die Mechanismen kannten, dort von der zu erkennen, das ist nicht mehr wirksam, aber trotzdem noch ein Bild zu entwerfen in die Zukunft hinein, was eine Tragfähigkeit hat, ohne sagen zu können, ja, das wird in 3 Jahren genauso eintreffen.
Okay. Man hält halt sehr gerne an alten Dingen fest, ne? Am Verbrennungsmotor, das ist das Wort. Ne?
Ja.
Man blickt lieber zurück als nach vorne. Das ist ja auch so ein Problem, auch beim Mittelstand, sage ich einmal. Man weiß, okay, es funktioniert, das System funktioniert, das Produkt funktioniert und das wird schon alles so weitergehen. Ja? Das ist so in die Richtung. Aber warum ist das so? Glaubst du, dass Zurückblicken in der Transformation irgendwie ein Thema ist, das der Mittelstand generell hat? Oder ist das... Oder kommen Sie den Konzernen auch speziell so vor?
Also nach meiner Erfahrung und dem, was ich so auch kenne, das ist nicht mittelstandsspezifisch, sondern es gibt ja dieses legendäre Buch The Black Swan.
Okay.
Ja, das heißt, wir sind ja geprägt von linearem Denken und linearem Zurückblicken. Die Welt ist aber nicht mehr linear. Sie ist deutlich weniger linear als in der Vergangenheit. Und damit umzugehen und daraus abzuleiten, wo sind jetzt wirklich die Black Swan-Effekte, wo kommt die Disruption, die Veränderung, muss halt eine viel höhere Priorität haben. Das war in der Vergangenheit nicht erforderlich in der Form. Ich sehe es so, dass es Unternehmen aller Größen trifft, in unserer Branche besonders stark.
Okay. Also zusammengefasst kann man sagen, der blinde Fleck ist oft nicht, dass man nichts weiß, sondern der blinde Fleck ist eher, dass man glaubt, noch Zeit zu haben. Das ist auch so ein bisschen, die Zeit spielt, glaube ich, auch eine sehr, sehr große Rolle, oder? Dass man das oft verschläft.
Ja. Genau, also das kann man schon sicherlich so zusammenfassen.
Ja. Kommen wir von der großen Transformation zu einem sehr konkreten Wertetreiber, der in beiden Welten oft unterschätzt wird, nämlich zum Service. Mhm. Im Mittelstand wird Service oft nicht als Begleitfunktion gesehen. Warum ist es eigentlich strategisch zu kurz gedacht?
Weil Service für mich, gerade im Bereich B2B, insbesondere im Bereich B2B, gerade im Bereich Technologie, der wesentliche Hebel für eine nachhaltige Profitabilität ist.
Okay.
Für eine nachhaltige Kundenzufriedenheit und damit auch für ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Mhm. Vereinfacht ausgedrückt.
Mhm. Ja. Aber wie baut man jetzt als Mittelständler so einen Erkenntniskanal auf, ohne jetzt eine ganz große Marktforschungsabteilung zu haben? Wie geht man das Thema ran?
Also das Erste ist, den Kunden gut zuzuhören und auch wirklich zu sagen, den Kunden zu fragen, warum würdest du uns wieder kaufen? Gar nicht, kaufst du uns wieder, sondern warum würdest du uns wieder kaufen? Das ist eine ganz triviale Frage, die oft sehr, sehr viel weiterführt. Ja, da braucht man keine großen Marktstudien zu haben, sondern Kunden sind schon eine extrem valide Basis. Mhm. Ja? Und ich möchte dann auf den zweiten Punkt zurückkommen, weil er halt eben wirklich sehr, sehr stark in Österreich und der Steiermark ausgeprägt ist, in entsprechenden Netzwerken sich auszutauschen. Jetzt kommt die Werbeeinblendung. Student Service Cluster ist ein solches Netzwerk, wo 23 Unternehmen derzeit unterschiedlichster Branchen genau das machen. Okay. Sagen, wir wollen im Service weiterkommen. Ich habe meinen eigenen Erfahrungsschatz, ich habe meinen eigenen Kundenkreis. Mir ist aber wichtig zu erfahren, wie gehen Unternehmen aus einer ganz anderen Branche dahin vor. Also wir haben eine Bandbreite beispielsweise von eben Technologieunternehmen wie einer AVL oder Knapp Andritz bis hin zu einem Hotel Ritter oder IT-Dienstleistern. Und da kommt unglaublich viel an breitbandigen Rückmeldungen, was macht es eigentlich aus, ein gutes Servicemodell auf die Beine zu stellen und das auch profitabel weiterzuentwickeln.
Mhm. Aber wie erzeugt man dann auch die Mitarbeiter, egal ob es im Vertrieb oder im Marketing oder die Geschäftsführung an sich, sozusagen sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
Indem man, also das ist eine sehr gute Frage, weil Service nicht primär sehr gut im Marketing ist. Fangen wir mal damit an. Sondern die versuchen im Stillen ihre Probleme zu lösen. Also
da gibt es die Marktforschung, da gibt es die tollen Zahlen, ne?
Genau.
Die sind alle super.
Genau, ja. Und wenn er einen Deal gelandet hat in der Größenordnung, kann er auch punkten.
Und die Marktforschungsergebnisse sagen, wieder eine Awareness-Steigerung X und ich weiß nicht was. Und das ist alles toll. Ja,
genau. Also womit habe ich gute Erfahrungen gemacht in den vergangenen Jahrzehnten und auch in den verschiedenen Umfeldern. Also das Erste ist immer zu zeigen, wir haben relevantes Kundenfeedback und für die Investitionen in die Zukunft ist es wichtig, dass wir die Kunden zufrieden halten, weil das ist ja auch kein Geheimnis, Neukundengewinnung ist zehnmal so teuer wie einen Kunden zu behalten. Das war das Erste. Daraus abgeleitet, auch immer darauf zu achten, dass das, was man im Service tut, profitabel ist. Mhm. Und damit auch die Awareness zu schaffen und auch dann entsprechend die Rahmenbedingungen zu beschreiben, was brauche ich dafür, um ein profitables Geschäft zu machen. Das hat sich sehr stark entwickelt. Man kommt ja aus, gerade im Technologiebereich, auch viel aus so After-Sales-Gedanken. Das heißt, der Service wurde mitgemacht, war dann halt ein Cost-Center. Aber damit kann man meiner Meinung nach kein nachhaltiges, relevantes Geschäftsmodell mit der notwendigen Sichtbarkeit Richtung Vertrieb, wie du das richtig sagtest, auch Richtung Vorstand entwickeln. Das muss profitabel sein und das kann auch profitabel sein. Das sind sicherlich Elemente, die eine Rolle spielen. Also das Thema Kunden, Erwartungshaltungen, auch das Thema Kundenwahrnehmung in Verbindung mit dem Thema Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln, die eine Profitabilität aufzeigen, sind, glaube ich, ganz gute Hebel. Was heute im Service, glaube ich, auch nochmal ein zusätzlicher Hebel ist, Service ist im Bereich Digitalisierung eigentlich ziemlich gut. Mhm. Und das ist natürlich ein Thema, wo heute jeder darauf anspricht, auch der Entscheider darauf anspricht. Und das kann man auch bewusst nach vorne spielen.
Mhm. Nee, ich nehme immer mit, gerade wenn ich mit Vertriebsleuten spreche, sie freuen sich dann über ihre Kundenbewertungen, über die Sternchen und das war es dann auch schon, so in die Richtung. Also der Kunde ist zufrieden. Ja? Also dieser Forecast zu schauen, okay, warum kauft er mein Produkt oder warum kauft er mich als Person, wie auch immer, wird ja oft nicht hinterfragt. Ne? Mhm. Also ich glaube, im Vertrieb ist da schon sehr viel Aufholbedarf. Mhm. Auch, ich sehe es auch beim Mittelstand, wo der Vertrieb meistens auch von der Geschäftsführung ausgeht. Mhm. Ja? Und der ist wahrscheinlich auch oft mit so vielen Themen im Kopf belastet, dass er sich gar nicht Gedanken macht, warum ist mein Kunde da in der Richtung. Ne? Oder warum ist der Need nicht da in die Richtung? Mhm. Ne? Wie würdest du jetzt was würdest du einem Vertriebsmitarbeiter wirklich mitgeben, wo er sagt, okay, wie komme ich da an den Kunden besser ran, wie kann ich die Kunden besser verstehen, was können wir da tun?
Also man kann ja eine ganz einfache Frage stellen. Ja. Warum wird der Kunde in 3 Jahren noch da sein?
Okay.
Eine ganz einfache Frage. Das eröffnet den Blick.
Ja.
Ja, genau, von der jetzigen Opportunity, vom jetzigen Lead, vom jetzigen Auftrag, die Perspektive nach vorne zu richten. Mhm. Und damit kommt man schon weiter. Wenn man diese Frage offen diskutiert, wenn man sich der annimmt, hat man sehr viele Hinweise darauf, die Antworten auf das geben, was du eben formuliert hattest.
Mhm. In unserem Vorgespräch hast du auch gesagt, viele Unternehmer bepreisen Service nach Cost-Plus-Logik. Mhm. Also, und aus deiner Sicht geht es eher in Richtung Value-Based Pricing, der tatsächliche Wert für den Kunden als Grundlage darstellt. Was ist eigentlich der erste konkrete Schritt für einen Unternehmer, das heute noch Cost-Plus bepreist?
Ja. Ein guter, konkreter Schritt ist, die Frage zu stellen, welchen Wert hat der Kunde in seinem Output, was immer dieser Output ist, dadurch, dass ich eine Serviceleistung erbringe. Bei uns in dem Umfeld Prüfstandszeiten beispielsweise. Okay. Es mag in anderen Fällen sein, Verfügbarkeit von Telekommunikationsnetzen. Mhm. Das hat einen Wert. Das kann sein im Grunde genommen von Datensicherheit. Das ist ein Wert, der nicht in Stunden bemessbar ist, sondern das hat also Produktionsausfälle, Innovationsfähigkeit oder Rückschläge bei globaler Präsenz und ähnliche Themen. Und das ist etwas, das kann man aus Kundengesprächen gut heraushören. Mhm. Und wenn man dann mal repräsentativ Kunden fragt und mit Kunden darüber diskutiert, welchen Output beeinflusse ich bei dir, weiß ich, was für einen Wert ich generiere. Und dann kann ich dann in diese Richtung gehen von Value-Based Pricing.
Okay, wie macht das bei AVL?
Wir haben das genau so gemacht. Okay. Und das Interessante bei AVL ist, dass wir was regional gemacht haben. Wir haben ja lokale Serviceverantwortliche und die haben wir auch dahin entwickelt, dass sie genau diese Fragen stellen. Okay. Prüfstandsverfügbarkeit ist ganz lange ein Riesenthema gewesen, ja, weil halt eben Prüfstandskapazitäten eng waren. In der heutigen Zeit haben wir eben auch festgestellt, dann geht es wirklich darum, das Thema Servicezeiträume zu reduzieren, ja, die Effektivität dessen, was ich teste, zu verbessern und damit eben auch die Schwerpunkte zu verschieben. Also das ist wirklich ein Punkt, wo man ganz klar möglichst nah am Kunden diese Interviews führt, diese Fragen stellt und die dann auch entsprechend ernst nimmt.
Okay. Jens, du bringst ja die Konzernrealität mit. Ich versuche damit, die Übersetzung mit dem Mittelstand zu machen. Der Mittelstandsvorteil liegt in der Wachsamkeit, im Instinkt und in der Nähe zur Realität, meiner Meinung nach, und vor allem auch in der Entscheidungsfreude des Unternehmens, weil er doch mit dem eigenen Kapital arbeitet und dann irgendwie den eigenen Ruf auch haften muss. Würdest du sagen, dass angestelltes Management im Konzern genau diesen unternehmerischen Risikoreflex strukturell verlieren?
Also meine Erfahrungsbandbreite ist jetzt nicht so riesig. Ja, okay. Ich habe die Unternehmen genannt, bei denen ich arbeite.
Ja.
Grundsätzlich ist das eine Frage dessen, was ich für eine Führungskultur auch im Konzern habe. Und gerade die erstgenannten Kriterien von dir, diese Innovationsfreude, Unternehmensgeist etc. pp., ist ja schon uns auch als angestellten Managern und auch den Kolleginnen und Kollegen sehr eingeimpft worden, immer vom Professor List das entsprechend zu machen. Ja, das muss man ganz klar auch so sagen. Auch das Thema Entrepreneurgeist in den verschiedenen Ländern ist etwas, was dort auch entsprechend gemacht worden ist. Was die Herausforderung ist bei großen Unternehmen und vielleicht eine Ableitung, was bei Mittelstand einfacher ist, wenn ich dann eine bestimmte Größe habe, ist die Vielfältigkeit der unternehmerischen Ideen so groß, dass es schwierig ist, die noch zu konsolidieren und zusammenzuführen.
Okay.
Und das ist sicherlich im Mittelstand einfacher, weil die Geschäftsmodelle nicht so komplex sind und damit kann ich diese unternehmerische Leistung vielleicht schneller auf die Straße bringen und ich kann mich auch besser fokussieren. Und das ist sicherlich ein wichtiges Element, gerade heute, weil wenn ich zu breit bin, das ist sehr teuer, ja, sowohl regional als auch inhaltlich, und wenn ich sehr breit bin, ist es auf der anderen Seite auch langsam. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich Veränderungen, da kommen wir auf den Anfang zurück, was du gefragt hast, ist, wenn ich Veränderungsgeschwindigkeit mir anschaue, je breiter ich werde, desto schwieriger ist es, mit einer hohen Geschwindigkeit zu agieren.
Mhm. Ja. Aber die Entscheidungsfreudigkeit im Mittelstand ist ja auch größer. Ne? Also ich kenne es ja auch gerade bei familiengeführten Unternehmern. Ja. Da sitzt ja der Eigentümer dann am Tisch und haut euch drauf und sagt, das machen wir jetzt einfach. Ja. Ist in Konzernen nicht so einfach. Ne? Dann gibt es ja die ganzen Prozesse, die man durchlaufen muss.
Ja, aber, also es gibt ja auch viele Konzerne, die familiengeführt sind, muss man fairerweise sagen. Das hängt von den Persönlichkeiten, ehrlich gesagt. Aber wenn du darauf abzielst, ja, es gibt Prozesse und ähnliches, ja, irgendwo in der Umsetzung, gebe ich dir recht, ist in großen Organisationen, lass uns bitte von großen Organisationen noch sprechen, natürlich ein Beharrungsvermögen da. Und das ist immer eine schwierige Gratwanderung. Wo brauche ich die Qualität, die aus Prozessen herauskommt, um damit auch eine Sicherheit für die Kunden herzustellen und vielleicht auch eine regulatorische Sicherheit abbilden zu können? Mhm. Und wo auf der anderen Seite muss ich dann eine Schlankheit realisieren, dass sie meine Vorwärtsentwicklung, meine Veränderung der Geschäftsmodelle nicht behindert? Und das ist, glaube ich, das, was du sagst. Das heißt, ich kann, wenn ich in einem großen Unternehmen, selbst wenn ich dort die Entscheidungen durch den Eigentümer habe oder durch das Top-Management, wenn dahinter Prozesse stehen, die das drastisch verlangsamen, komme ich nicht in die Umsetzung. Ja, und da muss man sehr darauf achten. Und vielleicht dann, weil du das Thema Prozesse angesprochen hast, ich glaube, Mittelstand hat schon eine Perspektive immer end-to-end. Mhm. Ja, in großen Unternehmen ist natürlich die Wertschöpfung unterteilt und damit, wenn man keine guten End-to-End-Prozesse abbildet, da auch Abrisse, Verlangsamungen, Reibungsverluste etc. pp., die eine Rolle spielen.
Was mich interessieren würde in dem Zusammenhang noch ist, wie erkennt eigentlich ein Mittelständler bei sich selbst, ob er ein solches falsches Marktgefühl entwickelt, bevor es zu spät ist? Es gibt ja sozusagen viele Unternehmer, die in ihren Gedanken sehr stark gefangen sind. Mhm. Ja, wie kann man das Thema rangehen?
Also das Erste ist, immer wieder als Person immer wieder erstmal die Frage zu stellen oder die Hypothese aufzustellen, das, was ich jetzt mache, reicht nicht aus. Mhm. Ja, das ist mal eines, würde ich sagen, wenn man sich das vor Augen führt. Mhm. Das Zweite ist auch, das hat mir persönlich in meinen Bereichen immer geholfen zu sagen, das größte Risiko für den Erfolg ist der Erfolg. Mhm. Das sich auch vor Augen zu führen. Und wenn wir sagen, der Erfolg, den ich jetzt habe, bedeutet nicht, dass ich den Erfolg in der Zukunft habe. So, wenn man das mal in der Form einbettet und auch sich diese Fragen stellt oder diese Thesen entsprechend auch beherzigt, dann wird man von sich aus aktiv immer in seinem Umfeld heraus aufmerksam hinhören und sich anschauen, was muss ich ändern. Mhm. Ich glaube, heute kommt noch ein Aspekt hinzu, der nicht zu gering zu achten ist. Der Einfluss der neuen Technologien und von KI ist so immens, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite die Kompetenz, was wirklich KI kann oder was sie eben nicht kann, noch so in den Anfangsschuhen, dass es wahrscheinlich gerade für mittelständische Unternehmen sehr herausfordernd ist, da einen Weg zu finden. Ja? Weil da haben sie im eigenen Unternehmen vielleicht nicht viele Menschen, die darauf eine gute Antwort geben können. Wenn sie in einer großen Organisation sind wie in der AFL, da haben sie so viele Menschen, die sich damit beschäftigen, dass wenn sie denen aufmerksam zuhören, sich schon ein gutes Bild zumindest bekommen und auch gute Ideen daraus entwickeln können. Das kann eine große Herausforderung für den Mittelstand werden. Da muss man über sein eigenes Systemgrenze, das eigene Unternehmen hinausgehen und sagen, wo sind bei mir Peers im Umfeld, die ich erlebe, die sehr, sehr gut damit umgehen? Mhm. Was kann ich mit denen mal gemeinsam aufsetzen? Man kann auch Pilotprojekte gemeinsam machen oder in welche Circle gehe ich gemeinsam hinein, um dort zu lernen?
Mhm. KI ist ein Riesenthema. Ich sage, KI ist ja auch kein Ersatz für Führung, sondern eher ein massiver Hebel sein, schneller zu sein. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. KI ist wirklich ein Hebel, auch um Prozesse zu optimieren. Und KI ersetzt nicht das Unternehmen. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig zu sagen. Das bekommen wir oft mit. Und gerade auch in Österreich sind wir da in der guten Lage, dass gerade das Bundesministerium hier für digitale Transformation sehr viele Angebote am Markt hat. Man kann sich sehr schön weiterbilden, man kann auch Mitarbeiter dorthin schicken. Da gibt es sehr viele Angebote. Wir werden die dann auch in den Shownotes dann reingeben, damit man nachschauen kann, welche Angebote es definitiv gibt. Jetzt ganz einfach gesagt, was sollte eigentlich der Mittelstand vom Konzern nicht lernen? Was würdest du sagen? Was ist so etwas, was Konzerne machen, was nicht für den Mittelstand passt?
Ja, verstanden. Also ein Risiko in großen Strukturen, Konzernstrukturen ist sicherlich, dass man viel Zeit darauf zu verwendet, die Organisation selber mit allen Abhängigkeiten am Leben zu halten.
Okay.
Diese Zeit ist besser darauf verwendet, Kundenmehrwert zu schaffen. Mhm. Ja, so. Und das ist aber auch unterschiedlich. Da gibt es natürlich Konzerne unterschiedliche Ausprägungen. Und das ist ein Risiko von Konzernen und großen Organisationen. Und das sollte man nicht lernen, sondern immer wirklich diese, und das ist Mittelstand normalerweise stark, Kundenfokus, Kundenorientierung und diese Non-Value-Added Time, wie man es so schön nennt, möglichst gering zu halten.
Okay. Du bist ja sozusagen auch Lehrbeauftragter am Campus 02 in Graz, ein Lehrgang in strategischem Management und Service Management für Führungskräfte aus dem Mittelstand, kann man so schön sagen. Das Problem ist ja heute in heutigen Zeit, dass man die Theorie, Methodik, dass die überall verfügbar ist. Ja? Man kann es ja bei Google jetzt mit der KI, kann ich alles machen, Fachliteratur. Wie schwierig ist eigentlich für Studierende in der heutigen Zeit, die richtigen Informationen zu finden, weil die KI gibt ja auch nicht alles richtig raus. Merkst du, dass da irgendwie sich eine komplette Veränderung gegeben hat?
Also ich merke es nicht nur bei den Studierenden und danke nochmal den Hinweis auch auf diese Lehrbeauftragung.
Ja.
Ich merke es natürlich auch im privaten Umfeld. Es ist überhaupt kein Problem, Informationen zu finden.
Ja.
Die Herausforderung und auch das Problem ist, sie zu bewerten.
Okay.
Ja, das heißt, es hat schon einen Vorteil, wenn man eine Art von redaktioneller Validierung bei vielen Dingen macht. Ja. Und das ist die Aufgabe, die jetzt auf die Menschen zukommt, also gerade auf die jungen Menschen. Mhm. Das heißt, das als die Informationen als gegeben hinzunehmen, Verfügbarkeit von Informationen hinzunehmen und die Energie darauf zu verwenden, zu validieren, gegenzuchecken, zu prüfen, ist das, was ich jetzt als Information bekomme, ist das objektiv? Bringt mich das auch wirklich weiter oder führt es mich auf einen ganz anderen Zweig? Da gibt es auch viele Beispiele aus der KI, die super logische Gerüste entwerfen. Aber wenn ich mir das dann anschaue, ich feststelle, das ist eigentlich gar nicht das, was ich brauche. Hm. Das ist zwar toll, aber es fühlt mich eigentlich von meinem Ziel wieder weg. Und das ist die Veränderung, die ich wahrnehme und die sicherlich für Studierende und für junge Menschen wirklich sehr, sehr, sehr relevant ist.
Ja. Du setzt im Lernen stark auf Interaktion, Praxis und Zuspitzung, dass man auch erzählt, dass du gerne pitchen lässt.
Ja, genau.
Merkt man beim Pitch, dass es KI-gesteuert ist oder wie ist das?
Nein, das ist gut, weil beim Pitchen hinterher, spätestens bei den Fragen, kommt dann raus, ob es dann KI-gesteuert ist. Und das Umfeld haben wir auch schon so eingerichtet, dass die Leute es miteinander erarbeiten. Ja.
Okay. Aber was macht dieser Druck mit den jungen Leuten jetzt, wenn man das in 3 Minuten sozusagen seinen Case pitchen muss?
Das ist eine super Frage.
Ja.
Also erstens sagen alle, nee, schaffen wir nicht.
Ehrlich? Okay.
Also 80% sagen, nee, schaffen wir nicht. Also entweder implizit oder explizit.
Ja.
Und hinterher sind sie stolz darauf, dass meistens doch alle es geschafft haben. In 3 Minuten die wesentliche Botschaft
drüber zu bringen. Ja. Was überrascht dich eigentlich an jungen Menschen heute positiv?
Zum einen mit welcher Selbstverständlichkeit sie an jedem Ort der Welt und zu jedem Zeitpunkt mit Informationen umgehen und daraus was machen. Also wenn ich das mal erzählen darf, unser Sohn kocht halt gerne. Mhm. Der braucht uns nicht zu fragen. Ja, der hat die Quellen und dann geht es vielleicht mal in 10% der Fälle nicht gut aus, aber 90% sind genial. Also das finde ich eine wirklich tolle, faszinierende Fähigkeit an jungen Menschen.
Okay.
Das Zweite ist, ich sehe es auch so, dass die jungen Menschen sehr viel stärker internationaler agieren können. Also das ist auch durch das Bildungssystem sind die da schon beweglicher geworden im Schnitt. Also das ist sicherlich absolut faszinierend. Und ich bewundere alle jungen Menschen, die schaffen halt einen sehr guten Optimismus und Lebensfreude aufrecht zu erhalten, obwohl ja das Umfeld jetzt nicht so danach ist, die Nachrichtenlage nicht so ist, dass man da nur Mut schöpfen kann. Das sind so drei Aspekte, die ich sehr schätze. Und was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, ich kann nicht generell einstimmen in das Klagelied, dass die Jugendlichen nicht leistungsbereit sind. Das hat viel auch mit dem Umfeld zu tun und wie ich sie weiterentwickle. Ja.
Jetzt gibt es schon diese Annahme, viele sind mit 30 Stunden zufrieden,
Work-Life-Balance
und Co. Ja.
Ja,
aber in einem Lehrgang sind das denn eher die Macher, oder?
Ja, aber selbst wenn sie 30 Stunden zufrieden sind, aber wenn sie Leistung bringen, das ist ja das Entscheidende.
Ja.
Ja, wenn sie mit Leidenschaft dabei sind, wenn sie sagen, wenn sie mitarbeiten dabei bei dem Thema, dann ist es mir ehrlich gesagt nicht primär relevant, sind es 30 oder 40 Stunden, sondern mit welcher Energie sind sie. Ich kenne auch andere, die dann auch mal 50, 60 Stunden bereit sind zu arbeiten.
Ja.
Wenn ihnen das Umfeld bietet und die Orientierung bietet und sagen, nee, das lohnt sich auch dafür. Ja.
Ja.
Das ist nicht mehr einfach und das ist nicht schwarz oder weiß, aber auf jeden Fall ist es nicht richtig, dass die jungen Menschen nicht mehr leistungsbereit bereit sind. Ja, ich glaube, da wird auch viel ihnen von außen eingeprägt, an was ist wichtig. Und deswegen versuche ich ihnen auch zu mitteln, Arbeit ist auch wichtig, weil das macht Spaß. Und es ist der größte Teil meines Lebens. Und wenn ich an der Arbeit keinen Spaß habe, dann hat das auch einen negativen Einfluss auf mein Privatleben und dann verschiebe ich meine Prioritäten. Das ist nicht notwendig. Dann lieber bei der Arbeit das so entwickeln, dass ich Freude dran habe.
Ja, der Zukunftsforscher Tristan Horks, der bei uns auch im Podcast war, hat ja gesagt, diese Mentalität kommt ja aus der Industrialisierung heraus, dass man im Endeffekt 8 Stunden am Tag absitzen muss, ne, weil sonst ist man nichts wert. Ja. Ne, und dass das Verständnis halt in vielen Unternehmen halt nicht da ist. Ja. Dass man eventuell in 4 Stunden genauso viel Leistung bringen kann wie in 8 Stunden absitzen. Ja. Ja. Das ist, ich meine, diese Bildschirmpräsenz, die derzeit auch noch gewünscht wird, wird irgendwann ad absurdum geführt, definitiv. Ne?
Möglich, das, und da hat er sicherlich einen sehr großen Erfahrungsschatz. Ja. Ich kann es aus meiner Erfahrungswelt eben nur bestätigen. Wichtig ist, dass die Menschen, und das gilt nicht nur für die Jungen, einfach mit Engagement, Verlässlichkeit, Verbindlichkeit dabei sind und das Ziel auf ein Ziel hinarbeiten und da nicht locker lassen, ja, und man sie auch dann daran messen kann. Und das Stundenkonto in der Produktion ist natürlich Stunde etwas, aber ich glaube, Innovationsfähigkeit, technologischer Fortschritt, alleine das in Stunden zu messen, ist zu wenig. Ja, ja. Die anderen Randbedingungen sind mindestens genauso wichtig.
Ja. Was du vorhin gesagt hast, eben die Internationalisierung, das habe ich auch gemerkt, wie ich jung war und in der Steiermark dort gelebt habe auch und dann gesagt habe, okay, ich wandere aus, war das für viele ganz was Besonderes, weil man hat ja immer versucht, in der Region zu bleiben.
Ja.
Und ich habe das ja mitbekommen, da gab es einen großen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland. In Deutschland war es schon immer so, wenn ich auch in Hamburg gelebt habe und einen Job in Düsseldorf bekommen hätte, bin ich nach Düsseldorf gegangen. Das war so auch die Mentalität, finde ich generell schon sehr früh auch in Deutschland, dass man einfach den Ort wechselt. In Österreich ganz schlimm. Also es ist ganz schlimm gewesen zu meiner Zeit, dass man von Graz nach Bregenz gegangen wäre, um dort einen Job anzunehmen, der einen Spaß macht. Das hat sich komplett verändert, meiner Ansicht nach. Aber Gott sei Dank hat die Internationalisierung bei den Jugendlichen ist angekommen. Die sehen das nicht mehr so eng. Bei AVL, wie geht ihr da mit jungen Leuten um? Habt ihr da welche im Management? Das ist ja auch immer ein großes Thema, dass man sagt, okay, man muss die jungen Leute ins Management reinziehen.
Das Timing ist ja gut. Der Umbro ist ja jetzt dort, dass wir dort an der Stelle auch eben jüngere Menschen dort im Management auch haben. Also das ist ganz klar so.
Ja.
Dass wir dort entsprechend das auch weiterentwickeln. Auch global, muss man sagen, wir dürfen ja nicht nur auf das Headquarter schauen. Das ist ja das, was sicherlich hier am präsentesten ist. Aber wenn ich so im globalen Kontext sehe, haben wir sehr viele junge Manager, noch zu wenig Managerinnen.
Ja, es gibt ja auch einige Automobilkonzerne, die ja auch gedacht haben, dass sie sich das junge Know-how und das Mindset mit dem Kauf eines Startups dementsprechend dann sozusagen bereichern können. Aber es hat ja dann nicht funktioniert, weil die Konzernstruktur so globig war, dass die Startups dort nicht überlebt haben. Da gibt es ja einige gute Beispiele, die man nachlesen kann. Ja, ne?
Das ist richtig. Da ist ja auch einen etwas anderen Weg gegangen. Der erwähnenswert ist das Creators Collab.
Ja.
Das heißt, da machen wir konkrete Projekte mit anderen Unternehmen zusammen aus dem österreichischen Umfeld, um gemeinsam an Innovation zu arbeiten. Das finde ich einen genialen Ansatz. Ja. Wir identifizieren auch Startups, aber sie versuchen nicht, sie in unsere Struktur zu bekommen.
Okay.
Ja, das ist ganz wichtig. Also dieses Collab, Zusammenarbeit an Innovationen mit anderen Unternehmen, super geniale Idee. Und das Zweite eben, Startups zu unterstützen, zu fördern, aber nicht ins eigenen Unternehmenskontext zu bringen, sind so die Ansätze, die AVL dort sehr gut meiner Meinung nach in die Wege geleitet und umgesetzt hat.
Okay. Wenn ich jetzt unser Gespräch für Eigentümer und Geschäftsführungen im Mittelstand übersetze, dann höre ich 4 Dinge. Erstens, der Markt sendet frühe Signale, als wir glauben. Zweitens, Service ist nicht Nebenbühne, sondern oft der ehrlichste Zugang zum Kunden. Drittens, Geschwindigkeit entsteht aus Klarheit und nicht aus Hektik. Und viertens, Digitalisierung und KI sind dann wertvoll, wenn sie Entscheidungen verbessern und nicht nur Präsentationen in der Richtung. Stimmt diese Verdichtung für dich? Willst du dazu was ergänzen?
Nein, sie ist sehr gut
und
sehr, sehr passend.
Okay, super. Dann kommen wir auch zum Schlussteil, zu unseren 1, 2, 3 Fragen. Das Spiel ist ganz einfach. Bei der ersten Frage gibt es eine Antwortmöglichkeit, und bei der zweiten 2 und bei der dritten 3.
1, 2, 3.
Heute gehen wir ein bisschen bewusst weg vom Organigramm, eher hin zu dir als Mensch. Die erste Frage, eine Antwortmöglichkeit. Wenn du heute auf deine eigene Rolle als Business Navigator blickst, was ist das eine große Ziel, das du in den nächsten Jahren unbedingt noch erreichen willst?
1. Mehrwert schaffen.
Okay. Super.
Ja.
Zweite Frage, nennen wir zwei Dinge, die die jungen Menschen oder Studierende über die Zukunft beigebracht haben. Dinge, die erfahrene Führungskräfte manchmal unterschätzen.
Zwei. Das erste ist Lernen aus unterschiedlichsten Quellen. Mhm. Ja, unvoreingenommen Lernen aus unterschiedlichsten Quellen. Das ist der erste Punkt, den ich von jungen Menschen gelernt habe. Ein zweiter Punkt, den ich von jungen Menschen gelernt habe, ist auch die Neigung und Interessen wirklich zu folgen. Mhm. Ja, und sich da auch von leiten zu lassen. Das sind zwei Punkte.
Okay. Dritte Frage und ganz persönlich zum Schluss. Was sind deine drei Zutaten, damit du gut bleibst im Denken, im Arbeiten und im Menschlichen?
Drei. Also das erste ist ganz sicherlich ein im wahrsten Sinne des Wortes intaktes familiäres und privates Umfeld. Mhm. Ja. Das zweite ist, und ich habe es eben angerissen, ein Wertesystem nicht aufzugeben, was ich immer versucht habe, auch zu umzusetzen. Mhm. Ja. Und das dritte, das möchte ich auch erwähnen, um gut zu sein, muss man auch eine bestimmte physische Leistungsfähigkeit haben. Ich bin jetzt halt 62 Jahre. Das heißt, ein adäquates Level von kontinuierlicher Aufmerksamkeit für körperliches Wohlergehen gehört auch dazu.
Okay. Jens, vielen Dank für das offene und ehrliche Gespräch. Ich nehme vor allem eines mit. Der blinde Fleck sitzt nicht in der Größe eines Unternehmens, sondern in der Bereitschaft, unbequeme Signale früh genug zuzulassen. Und genau da können Konzern und Mittelstand meiner Ansicht nach tatsächlich voneinander lernen. Und wenn sie ehrlich genug sind, auch zu sagen, was sie nicht übernehmen sollen. Das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Vielen Dank für die Einladung, Jens. Und eine Nachricht zum Schluss. Ab jetzt unterstützt du ja 123 Consulting, auch als Experte in unserem Netzwerk. Ich freue mich sehr darauf und ich freue mich wirklich auf die Zusammenarbeit. Vielen Dank.
Ja, Harald, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich genauso. Hat mir viel Spaß gemacht und wird noch viel Spaß machen.
Danke vielmals.
Alles Gute.
Danke.
Danke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mehr über Jens Pockenburg und seine Arbeit bei Elevate Advisory erfahren wollt, vernetzt euch mit ihm am besten auf LinkedIn. Das war der 123 Podcast Digitalisierung zum Hören. Und wenn euch diese Folge weitergebracht hat, abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast und YouTube, dann verpasst ihr sicherlich keine weitere Folge mehr. Und falls euch beim Zuhören eine gute Frage gekommen ist, zu eurem blinden Fleck oder vielleicht auch zum Service, meldet euch einfach bei mir. Ich bin Harald Grabner, euer Executive Decision Partner, denn klare Entscheidungen sind oft besser als nur gute Ratschläge. Alle Kontaktwege findet ihr natürlich in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, bleibt mutig, bleibt neugierig. Digitale Grüße, euer Harald Grabner.
Wie steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens? Mit dem 123C Reifegrad-Score erfassen Sie in nur 8 Minuten den Status quo Ihrer Transformation. Erkennen Sie gezielt Ihr digitales Potenzial für mehr Strategie, Planungssicherheit und operative Effizienz. Jetzt auf www.digitalerreifegrad.com